Die Epistel zum heutigen Sonntag steht im 1. Petrusbrief im 3. Kapitel und dort von Vers 8 ab. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böse mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf das Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Amen. Wie gut, wenn es Arznei gibt, liebe Gemeinde. Wie gut, wenn wir mit einer Arznei bei einer Krankheit helfen können. Seit Stunden brummt uns der Schädel. Vor lauter Kopfweh können wir gar keinen Gedanken mehr fassen. Die Arbeit geht nicht mehr von der Hand. Wie gut, wenn es Aspirin gibt, das die Schmerzen eindämmt. Oder seit Tagen will das Fieber nicht herunter. Eine Entzündung im Hals will und will nicht besser werden. Unsere Glieder sind schon ganz schlapp geworden. Wie gut, wenn es Penicillin gibt, das als Antibiotika die Krankheitserreger abtötet. Oder seit Monaten schmerzt uns das Herz. Eine Angina pectoris beeinflusst die Herzkranzgefäße. Der Brustkorb krampft sich immer wieder zusammen. Wie gut, wenn es Beta-Rezeptoren-Blocker gibt, die das Herz vor überschießenden Impulsen schützt. Wie gut, wenn wir mit einer Arznei bei einer Krankheit helfen können. Aber was ist dann, wenn unsere Tabletten und Spritzen nicht mehr ansprechen? Was ist dann, wenn wir mit unserem schulmedizinischen Latein am Ende sind? Ich denke jetzt gar nicht an die unheimlichen Krebskrankheiten, die uns plötzlich überfallen können, sondern an die unheimlichen Suchtkrankheiten, die wir als schreckliche Erblast mit uns herumtragen. Gleichsam im adamitischen Gentransport sind Rachsucht und Streitsucht und Ichsucht in diese Menschheit hereingeraten und wüten dort wie eine Epidemie. Was können wir dagegen tun? Wie können wir Rachegelüste und Streitereien und Ichbezogenheit eindämmen, unter Kontrolle bringen? Welche Arznei gibt es gegen diese Süchte? Fragen wir doch einen Arzt, einen alten Arzt, einen sehr alten Arzt. Zugegeben, er war berühmt im 16. Jahrhundert. Zu Luthers Zeiten hatte er seine Praxis und betrieb medizinische Forschungen. Dieser Dr. Paracelsus, alias Theophrast von Hohenheim, der sagte, der Mensch ist des Menschen Arznei. Wenn also Streitsucht Blut und Tränen fließen lässt, der Mensch ist des Menschen Arznei. Wenn also Vergeltungssucht Familien und Ehen kaputt macht, der Mensch ist des Menschen Arznei. Wenn Ich-Bezogenheit alle zwischenmenschlichen Beziehungen zerstört. Der Mensch ist des Menschen Arznei. Gewiss, nicht jeder Mensch. Von Natur aus sind wir sogar von der Sünde vergiftet und sind oft genug Gift für den anderen Menschen. Aber wenn wir durch Jesus entgiftet oder biblisch gesprochen erlöst sind, dann kommt Mitleid in unser Leben, das sagt, du und ich, wir gehören zusammen. Dann kommt Brüderlichkeit in unser Leben, die sagt, wir haben denselben Vater und sind deshalb Geschwister. Dann kommt Mitleid in unser Leben und dann kommt Barmherzigkeit in unser Leben, dass die sagt, du, dein Elend geht mir an die Nieren. Dann kommt Demut in mein Leben, die sagt, ich bin nicht besser als du. Dann sind wir als Demütige und Mitleidige und Barmherzige Menschen, dann sind wir Arznei für den anderen. Davon spricht dieser Apostel, wenn er die große Hoffnung von Kapitel 1 nun auch hineinbringen will in das Suchtkrankenhaus Erde. Niemand ist unnütz. Keiner steht ungebraucht dabei. Jeder soll begreifen, der von Christus ergriffen ist. Ich bin des anderen Arznei. Einmal Arznei gegen die Rachsucht. Denken wir an eine Ehe. Zwei junge Menschen haben den Bund fürs Leben geschlossen. Am Hochzeitstag hängt der Himmel voller Bassgeigen und die Erde ist rosarot eingepinselt. Aber nach dem Honigmund kommt der Alltag. Er geht als Lehrer in die Schule und sie als Schwester ins Hospital. Schon nach wenigen Wochen bringt er keine Blümchen mehr vom Wochenmarkt mit. Und sie sagt, wenn dem so ist, dann brauche ich ja auch keinen Tee mehr hinstellen. Und einige Zeit später verbringt er die Abende vor dem Fernseher und sie denkt, wenn das Programm ihm wichtiger ist, dann kann ich ja Kurse im Volksbildungswerk nehmen. Und dann kommt sonntags, geht er mit seinen Kollegen zum Kicken und sie mit ihren Kolleginnen zum Tennis. Und so kommt es zum Krach. Er mahnt, sie schimpft, er brüllt, sie reagiert. Jeder schaut ein Loch in die Luft, wenn der andere vorübergeht. Das ist doch die Rache, das ist doch die Vergeltungssucht, die uns in den Knochen steckt. Wie du mir, so ich dir. Das ist doch dieses Reaktionsgesetz, das wir nicht bremsen können. Auf einen groben Keil, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Das ist doch das alte Lied, das uralte Lied, das Lamech-Lied seit 1. Mose 4. So wie wir es kennen, Böses wird mit Bösem vergolten. Sünde wird mit Sünde begegnet. Krieg wird mit Krieg bekämpft. Doch ein Teufelskreis, in dem so viel Ehen, so Familien, ja ganze Völker zum Teufel gehen, weil denn das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend Böses muss gebären, wie Schiller sagt. Und der Apostel sagt, vergelte doch nicht Böses mit Bösem, antworte nicht auf Scheltwort mit Scheltwort. Nein, seid Arznei gegen die Vergeltung und Rachesucht durch segnen. Und segnen meint, vom griechischen Wortstamm herkommend, ganz einfach, Gutes über den anderen reden. Gutes in ein anderes Leben hineinlegen. Gutes über einen legen. Liebe Freunde, darum geht es so wie dieser gute Herr, der sich ja mir gegenüber auch nicht auf Korrektheit beschränkt hat. Wenn er nach dem Satz Auge um Auge, Zahn um Zahn verfahren hätte, dann stünde ich an diesem Morgen nicht hier auf dieser Kanzel. Nun aber ist Blut am Kreuz geflossen und er hat mich, obwohl ich sein Feind war, Freund genannt. Weil Jesus Gutes in ein Leben hineinredet, deshalb kann wieder Gutes gesprochen werden. Vielleicht so, dass der Mann zur Frau sagt, du, ich habe im Wandsbeker Boden geblättert. Und dort fand ich jene Zeilen, die Matthias Claudius seiner Frau zum 25-jährigen Ehejubiläum gedichtet hat. Ich war wohl klug, dass ich dich fand. Doch ich fand nicht. Gott hat ich mir gegeben, so segnet keine andere Hand. Claudius hat mir aus dem Herzen gesprochen. Du bist doch Geschenk aus Gottes Hand, sollen wir nicht neu anfangen? Oder so, dass die Frau zum Mann sagt, du, mir ist jener Satz jenes Seelsorgers noch einmal eingefallen, der in der Predigt damals genannt worden ist. Wer glücklich werden will, der heirate nicht. Wer glücklich werden will, der heirate nicht. Glücklich machen, darum geht es. Das will ich doch. Lass uns noch einmal beginnen. Ich will dich glücklich sehen. Wie viel Ehen, wie viel Familien, wie viele Gemeinschaften, wie viele Völker könnten heute wieder geheilt werden, wenn der Segen Gottes nicht nur konsumiert, sondern wieder transportiert würde. Seid Arznei gegen die Rachsucht. Und seid Arznei gegen die Streitsucht. Denken wir an eine Nachbarschaft. Beim Einzug ins Neubaugebiet lachte die Sonne. Die Eigentumswohnung war wie ins Paradies gebaut. Überall schauten nette Leute heraus und grüßten. Aber das hat sich gründlich geändert. Die Frau im Oberstock, die lässt bloß nachts trotz Bitten ihre Waschmaschine laufen. Der Mann im Unterstock, der parkt gerade zum Bossen sein Auto immer vor der Garage. Und die Kinder von nebenan, die spielen immer nur auf unserem Grundstück. Und diese Leute, die drehen ihr Radio auf Vollstärke aus und öffnen noch die Fenster. Gegrüßt wird schon lange nicht mehr. Geredet wird nur das Gemeine. Geschimpft wird im ganzen Viertel. Geschimpft und gestritten. Es gibt doch kaum eine Ecke mehr, kaum ein Quartier, kaum ein Platz in dieser Welt, wo man nicht übers Kreuz kommt und sich zu Leide lebt. Und deshalb sagt der Apostel nicht, werdet Staatsanwälte, die Schuld der anderen aufdecken und dann auch anklagen. Und der Apostel sagt auch nicht, werdet Richter, die den Schuldigen an den Pranger stellen oder gar ins Kittchen bringen. Und der Apostel sagt erst recht nicht, werdet Märtyrer, die alles einstecken und wegstecken und hinunterschlucken. Er sagt, werdet Priester, die segnen. Nein, dazu braucht es kein Talar und kein Bäffchen, keine Weihe und kein Amt und keine Stellung. Segnen heißt, und nun von dem lateinischen Stamm herkommend, Zeichen geben, Zeichen setzen, zeichenhaft handeln, so wie es dieser barmherzige hohe Priester selbst getan hat. Diese verstrittene Welt war kein Hindernisgrund, um nicht den Himmel zu verlassen und auf diese Erde zu kommen. Und obwohl ihn Hass und Schläge voll trafen, ließ er nicht ab von seinem Weg. Nichts, aber auch gar nichts konnte ihn abhalten, Kranke gesund zu machen, Traurige zu trösten, Hungrige zu speisen und Durstige zu tränken, einfach Gutes zu tun. Schließlich hatten sie ihn am Kreuz geschafft, aber er schaffte ja daraus etwas ganz anderes. Seine Hände waren ganz weit ausgespannt, so als wollte er jeden, als wollte er die ganze Menschheit hohepriesterlich segnen. Dieses Kreuz ist zum Segenszeichen dieser Welt geworden, dass wir Zeichen zeigen und setzen wollen. Ohne das Kreuz kommen wir vom Bösen nicht los. Ohne das Kreuz können wir nichts Gutes tun. Ohne das Kreuz sind alle Friedensbemühungen, ist alle Friedensjagd, so verzweifelt sie auch sein mag, vergeblich. Wenn wir mit dem anderen übers Kreuz kommen, und wie viel ist in ihrer Familie überm Kreuz? Wenn wir mit anderen übers Kreuz kommen, dann dürfen wir nicht vom Kreuze kommen, von dem, der gesagt hat, Friede sei mit euch. Dann dürfen wir zu diesem Herrn kommen und ihm sagen, Herr, schenk doch du wieder Friede in unserer Familie. Herr, schenk du doch Friede in unserer Stadt. Herr, schenk du doch den Frieden in unserer Welt. Dann dürfen wir auch zum anderen kommen und ihn mit diesem Segenszeichen segnen. Es muss nicht alles beim Alten bleiben. Diese Verhältnisse, in denen sie leben, sind nicht ehernes Gesetz. Seid Arznei gegen die Streitsucht. Und ein letztes, nämlich Arznei gegen die Ich-Sucht. Denken wir an unsere Stadt. Kürzlich wurde sie unter den 3 am gernsten besuchten Hauptstädte unserer Bundesrepublik genannt. Aus diesem Flecken zwischen Wein und Reben ist ja ein Partner der Welt geworden. Ein beliebter Wohnplatz für eine 500.000 Menschen. Aber je mehr Menschen zusammenleben, je weniger kennen sie sich. Das übernächste Haus und die Nebenstraße ist so ein fremdes Land. Möbel werden hineingetragen und Särge werden herausgetragen. Wen kümmert's denn schon? Jeder dreht sich um sein eigenes Ich. Jeder kurft um sein eigenes Glück. Erst mit zunehmendem Alter kommt die Einsicht, dass Ich-Sucht direkt in Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit hineinführt. Albert Camus, der beste Kenner der Städte unserer Welt, der sagte ja, dass ein Leben ohne Hoffnung nicht lebenswert sei. Mit dem Kopf an der Mauer leben können allenfalls Hunde, sagt er. Mit dem Kopf an der Mauer leben können allenfalls Hunde. Liebe Gemeinde, mir scheint, als ob um diese Kirche herum, in dieser Stadt, immer mehr Menschen mit dem Kopf an der Mauer leben. Sie sehen nicht weiter, sie blicken nicht drüber, sie schlagen sich wund. Und weil dem so ist, deshalb sagt der Apostel, gebt Rechenschaft von eurem Glauben, der in euch ist. Gebt Rechenschaft von der Hoffnung, die in euch lebt. Oder ist in uns auch nur Angst und Verzweiflung und Fragen und Probleme? Gelobt sei Gott der Vater. So hat der Apostel diesen Brief begonnen. Gelobt sei Gott der Vater, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Es muss doch in uns wahr sein, dass keiner mit dem Kopf an der Mauer leben muss, weil das Haupt Jesus Christus die Todeswand durchbrochen hat. Es muss doch in uns wahr sein, dass keiner an einer Sackgasse zugrunde gehen muss, weil dieser Jesus Christus die Durchfahrt zur Ewigkeit freigekämpft hat. Es muss doch in uns wahr sein, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt, weil er für alle Fälle und auf alle Fälle eine großartige Zukunft bereithält. Das muss doch die schwerhörige Frau hören, die droben im 5. Stock wohnt und keiner mehr zu ihr hinaufsteigt. Es gibt auch keine hoffnungslosen Fälle und ich bin nicht mehr in hoffnungsloser Lage. Das muss doch der Kranke, das muss doch jener Fußgänger drunten in den Anlagen hören, der sich mit Selbstmordgedanken quält. Seit Ostern hat die Welt ein anderes Gesicht. Das muss jeder unter uns heute Morgen, der mit so schwerem Herzen hierher gekommen ist, das muss jeder in sich hineinbekommen. Jesus lebt mit ihm, auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er wird auch mich von den Toten auferwecken. Deshalb seid Arznei gegen die Ich-Sucht und die Streitsucht und die Rachsucht in diesem Suchtkrankenhaus Erde, in und mit Jesus, der unsere Hoffnung ist. Amen.